Willkommen zu Any Questions, dem Podcast über ganz normalen Familienwahnsinn.
Mama, wo bist du?
Hi ihr Lieben.
Machen wir endlich wieder Podcast?
Mama, darf ich mitmachen?
Leute, ich hab euch ultra lieb, aber das ist meine Me-Time. Als getrennt erziehende Mama von 4 Töchtern erlebe ich so ziemlich jede Lebenslage. Von Teenie-Drama bis Babyglück. Und genau darüber reden wir hier. Los geht's!
Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Any Questions. Heute freue ich mich ganz besonders, mit euch Zeit verbringen zu dürfen, denn nichts ist besser gegen Herzschmerz und Vermissen als ein bisschen Ablenkung. Ja, wir haben jetzt Halbzeit von den Sommerferien, und die Eltern von euch werden mich fühlen, und ich denke einfach, yay, alles, was jetzt kommt, ist einfach nur noch viel kürzer als das, was jetzt gewesen ist, denn es ist nicht immer ganz so einfach, die Kinder zu bespaßen, selber ein bisschen Entspannung zu genießen und die ständig wachsende To-Do-Liste abzuarbeiten. Und gleichzeitig vermisse ich meine Kinder gerade total, denn sie hatten heute ihren letzten Mamatag, sind also in die Papa-Zeit gestartet. Das bedeutet, ich sehe meine Kiddies die restlichen Sommerferien nicht mehr. Und das zwar erst seit heute, aber es geht mir schon ab der ersten Sekunde so, dass ich sie ultra vermisse und denke, oh, bitte bleibt hier. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, wie schön das für die Kinder ist, auch Zeit mit dem Papa zu verbringen. Aber wie gesagt, ein bisschen Ablenkung tut gut, und da ist nichts schöner, als mit euch ein bisschen zu quatschen. Aber ich muss auch sagen, wovon ich die Pause sehr genieße, ist tatsächlich auch Anas Situation, in der sie sich befindet. Denn wir müssen aktuell jeden Tag, und davon hat Anna selbst leider gar keine Pause, 18 Stunden Dialyse machen. In der letzten Folge hatte ich euch nämlich erzählt, dass Anna auf die Intensivstation gekommen ist, weil sie akutes Nierenversagen hat. Mir wurde das damals an diesem Ort erklärt, während sie gerade operiert wurde und ihr ein Zugang für die Bauchfelldialyse gelegt werden sollte und gleichzeitig auch ein Zugang für die Hämodialyse, also die Blutwäsche, zusätzlich auch ein zentraler Venenkatheter, um Medikamente zu verabreichen und ja, den Blutdruck konstant zu überwachen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch überhaupt nicht, was die Nieren für eine unfassbar wichtige Funktion im Körper wahrnehmen. Und in dem Zusammenhang hatte ich auch überhaupt gar keinen Plan davon, null Ahnung, was Nierenversagen bedeutet. Sowas hatte ich maximal mit älteren Leuten in Verbindung gebracht, die so mit dem, was Anna zu dem Zeitpunkt war, gar nichts zu tun hatte, meiner Meinung nach. Denn Anna stand komplett am Anfang ihres Lebens. Das Mäuschen war zu dem Zeitpunkt gerade mal 2,5 Jahre alt, war bis zu dieser Diagnose ein quietschfideles Kind, das natürlich viel Babyspeck auf den Rippen hatte. Aber darüber hatte ich mir auch nie ernsthafte Gedanken gemacht, denn auch bei jeder U-Untersuchung, die wir wahrgenommen hatten, wurde uns natürlich attestiert, hey, wir haben hier ein kerngesundes Kind, das ganz normal entwickelt ist und auch keinen Gramm zu viel drauf hat. So dachten wir zumindest. Und ich muss auch zugeben, ich hatte es gerade ja schon erwähnt, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, welche wichtige Funktion die Nieren in unserem Körper wahrnehmen. Wenn man mich damals gefragt hätte, ja, hey Vanessa, was ist denn eigentlich das wichtigste Organ im Körper? Hätte ich gesagt, die Leber, die filtert ja alles heraus, was da nicht in den Körper gehört. Und dann natürlich noch das Herz, das unser Blutkreislaufsystem am Laufen hält. Und dann gibt es natürlich noch das größte Organ, die Haut und den kleinsten Knochen im Körper, den Steigbügel und natürlich auch noch ganz, ganz viele andere spannende und wichtige Informationen, die wir über unseren Körper so bekommen können. Und eigentlich gibt es ja da auch kein Organ, das unwichtig ist für den Körper, bis auf vielleicht den Blinddarm. Naja, long story short an der Stelle. Ich hatte also überhaupt gar keine Ahnung und ich konnte mir auch überhaupt gar keinen Reim darauf machen, auf all die Fragen, die mir dann gestellt wurden. hat Anna irgendeinen Infekt gehabt zu dem Zeitpunkt, kurz davor, bevor sie dieses akute Nierenversagen bekommen hatte. Denn um da auch mal aufzuklären, die Nieren filtern die Giftstoffe aus dem Körper heraus und transportieren diese Giftstoffe mithilfe des Urins in die Blase. Und dort wird dann unser Urin natürlich auch ausgeschieden. So, und da spielt ein Infekt insofern eine Rolle, als dass es sein könnte, dass der dann halt dieses akute Nierenversagen auslöst. Aber den gab es bei Anna nicht. Und so hatten wir dann auch über den gesamten Aufenthalt auf der Intensivstation keine Ahnung davon, dass es nicht nur bei einem akuten Nierenversagen bleiben sollte, sondern, jetzt sind wir heute, 2 Jahre später, immer noch an der Dialyse. Was bedeutet, dass dieses akute Nierenversagen irgendwann diagnostiziert wurde als chronisches Nierenversagen. Zur konkreten Ursache und was das für uns als Familie bedeutet, erzähle ich euch später gerne noch ein bisschen mehr. Aber jetzt erstmal zur damaligen Situation, wo ich mir natürlich auch noch überhaupt keine Gedanken machen konnte, außer, dass ich riesige Sorgen um mein Kind hatte, das gerade in diesem OP-Saal lag und ich die ganze Zeit aus diesem Fenster geschaut hatte, auf der Intensivstation, den Flur entlang geschaut und gewartet habe, dass mein Kind endlich wieder in sein Bett zurückgeschoben wird, auf sein Zimmer und ich es fragen kann, hey Anna, kannst du aufwachen? Mäuschen, wie geht's dir? Gleich kommt dein Papa und bald siehst du auch deine Geschwister wieder. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam Anna endlich wieder zurück. Sie wurde den Flur entlang geschoben in ihr Zimmer. Ich wollte zu ihr, aber es ging nicht. Sie musste erst angeschlossen werden, verkabelt werden. Und während das passiert ist, haben mir die Ärzte erklärt, dass es Komplikationen gegeben hat bei dieser OP und Anna leider nicht mehr aufgewacht ist und sie ins künstliche Koma versetzt wurde. Während der OP wurde festgestellt, dass Anna schon so viel Wasser in ihrer Lunge hatte, dass es schon schwierig gewesen ist zu intubieren und es auch leider Anna nicht mehr möglich gewesen ist, selbstständig zu atmen, sodass sie künstlich beatmet werden sollte. Ich habe mein Kind also, als ich sie zuvor im Arm gehalten habe und sie vor Angst geweint hat, bis sie schlafen gelegt wurde, zum letzten Mal wach in den Arm gehalten. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht, ob ich ihr jemals wieder in die Augen sehen werde, ihr sagen kann, wie sehr ich sie liebe, sie mir jemals wieder ein Küsschen geben wird, sie mir jemals wieder ihre warme, kleine Hand auf meine Backe legen wird, sie mich jemals wieder bitten können wird, ihr eine Geschichte vorzulesen oder ihr etwas vorzusingen. Oder sie sich jemals wieder mit ihren Geschwistern streiten können wird. Anschließend in ihr Zimmer zu gehen und mein Kind dort liegen zu sehen, mit all diesen Schläuchen, durch ihre Nase, ihren Mund, einfach keine Wärme in ihrem Körper zu spüren, hat mir so sehr den Boden unter den Füßen weggerissen, dass ich das Gefühl hatte, in ein ganz, 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 ganz tiefes, dunkles Loch zu fallen und einfach nicht mehr aufhören kann zu fallen. Das war auf jeden Fall der Anfang der schwersten Zeit, die wir jemals hatten. Und ich muss zugeben, dass ich ein paar Tage später drüber nachgedacht habe und sagte, ja, Vanessa, weißt du, vor 2 Wochen Da hast du noch gedacht, du hast gerade echt eine richtig schwere Zeit. Weil es echt ultra anstrengend ist, so in diesem Wechselmodell zu leben und sich von 0 auf 100 immer umzustellen. Aber wie gerne hättest du jetzt deine Probleme von vor 2 Wochen zurück? Und wie schnell kann sich dein komplettes Leben einfach so krass verändern? Ja, natürlich war da auch der Papa. Und ja, an der Stelle muss ich auch mal zugeben, wie gut ist es bitte, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt schon getrennt hatten. Denn spätestens in dieser Situation hätten wir gemerkt, hey, als Paar funktionieren wir eigentlich nicht mehr. Wir sind zwar beide tolle Eltern und ein ultra eingespieltes Team, das hat sich da auch total gezeigt, aber als Paar hat sich wiederum auch gezeigt, an verschiedensten Situationen, dass es dieses Paar einfach nicht mehr gibt, dieses Wir. Und es war insofern gut, dass wir uns schon getrennt hatten, weil sich keiner mehr getraut hätte, nach dieser Situation den Kindern nochmal Schmerz zuzufügen. Denn Ida, Laura und Mariella hatten ab diesem Moment, in dem Arne ins Krankenhaus gekommen ist, unfassbare Angst um ihre Schwester. Und keiner von uns hätte anschließend noch eine Trennung ausgesprochen und wahrmachen wollen. Sodass ich heute wirklich sagen muss, auch im Hinblick auf das Wechselmodell und dass wir uns gegenseitig einfach den Rücken frei halten können und einfach mal eine Pause gönnen können von Annas Lebenssituation, von Annas Krankheit und auch einfach mal die Kinder individuell auch aus der Situation rausholen können. Es ist der wirklich glücklichste Zufall in dieser Situation. Ja, natürlich gab es zu dem Zeitpunkt, als Anna einfach nicht richtig bei uns war, aber wir als Eltern bei ihr waren und auch mal zusammen bei ihr waren, diese Reibereien. Aber unsere Nerven lagen auch einfach unfassbar blank. Trotzdem haben wir es geschafft, als Team zusammenzuarbeiten für unsere Kinder und haben uns da total gut abgewechselt. Anna war nie alleine. Einer von uns beiden war immer da. Tag und Nacht haben wir neben ihrem Bett gesessen, haben ihre Hand gehalten, ihr Geschichten vorgelesen, ihr vorgesungen, ohne zu wissen, ob sie uns hört, ob sie unsere Hand auf ihrer Wange spürt, ob sie merkt, dass wir sie waschen, ihre Pflaster wechseln an der Magensonde, dass wir ihr Herzchen ausschneiden für die Pflaster an der Magensonde, ob sie spürt, dass wir sie sondieren. Das wussten wir alles nicht, aber wir haben fest daran geglaubt, dass sie unsere Anwesenheit spürt und weiterkämpft. Denn es war ihr Kampf um ihr Überleben, den sie glücklicherweise gewonnen hat. Aber es war für uns der längste und steinigste Weg, den wir je begleitet haben. Jetzt ist dieser Weg nach wie vor nicht einfach, aber jetzt sehen wir Anna und spüren sie und hören sie. Wir hören ihr Lachen, wir hören ihr Fluchen, wir hören ihre Wut über diese Situation und wir können ihr jetzt helfen. Zu dem damaligen Zeitpunkt wussten wir nicht, wie wir ihr helfen können. Und wir haben uns so wehrlos gefühlt. Da muss ich aber auch sagen, dass es da diese vielen Ärztinnen und Ärzte, diese vielen Pflegerinnen und Pfleger gab, die uns so gut betreut haben. Nicht nur sich so wundervoll um Anna gekümmert haben. Anna war auch, was die Pflege betraf, nie allein. Es war immer jemand da. Und auch immer jemand bei mir als Mutter und hat sich mit mir unterhalten, Verständnis gezeigt. Ich glaube, dass ich sonst wirklich verrückt geworden wäre in diesem Zimmer. Ich erinnere mich noch, dass es da diese Situation gab, in der ich einfach noch nicht realisiert hatte, was da eigentlich gerade passiert. Mein Kind kämpft gerade ums Überleben. Von jetzt auf gleich ist unser ganzes Leben komplett anders. So ganz anders, als ich es mir für die Woche vorgenommen hatte. Ja, da war nichts mit Kindertouren, nichts mit Kita, nichts mit Geburtstage besuchen, auf die wir eingeladen waren. Nein, da war einfach ab diesem Zeitpunkt auf unbestimmte Zeit Intensivstation. Ob wir mit oder Anna von dieser Station gehen würden, wussten wir nicht. Und da gab es auch diese Seelsorgerin, das war eine ganz nette Frau, die nur mit guten Absichten unterwegs war auf dieser Station. Und ich weiß noch, wie ich da halbwegs ordentlich noch saß, bevor diese Situation mich so überwältigt hatte, dass ich irgendwann mal auch vergessen habe zu duschen und mich um mich selbst zu kümmern, sondern einfach nur noch funktioniert hatte. Die kam dann auf mich zu und hat gesagt, ja, ich habe sie hier noch gar nicht gesehen. Was führt sie zu uns? Was führt sie denn hierher? Die wollte einfach irgendwie ein Gespräch anfangen, um da zu sein und zu schauen, ob man vielleicht noch etwas mehr braucht an Zuwendung und vielleicht ein Angebot machen wollte. Und ich habe die Frau eiskalt angelogen. Ich habe ihr gesagt, ach nö, ich bin hier nicht als Patientin oder Angehörige. Ich habe hier einen Termin mit dem Oberarzt. Ich warte nur, ich bin von der Buchhaltung, weil ich in diesem Moment einfach nicht wahrhaben wollte, dass ich hier hingehöre, weil mein Kind hier hingehört, weil es Hilfe braucht. Und die Frau hat dann gesagt, ja, okay, ah ja, dann schönen Abend noch, ja. Oder schönen Tag noch, ja. Einige Tage später sind wir uns wieder begegnet. Diesmal saß ich nicht in der Küche der Station, sondern an Annas Bett und habe ihre Hand gehalten. Und dann kam sie in das Zimmer und sagte, ich habe sie doch schon mal gesehen hier. Sie sagt, ja, das stimmt. Sie ist nicht weiter drauf eingegangen. Wir hatten ein sehr nettes Gespräch. Und sie hat mir ihr Angebot gemacht, wenn ich etwas brauche, sei sie da. Und die Kontaktdaten hat sie mir auch gegeben. Ich war mir immer noch sicher, dass ich diese Hilfe nicht brauche, weil wir einfach nicht in der Situation sind, wo wir solche Hilfe bräuchten. Denn ich war mir so sicher, dass meine Tochter das einfach schafft. Aber Seelsorge bedeutet nicht nur, im schlimmsten Fall Unterstützung zu bekommen, sondern natürlich auch, wenn man davon bedroht wird. Ja. Und tatsächlich sollte es auch so sein, dass wir noch stärker wachgerüttelt werden sollten und verstehen sollten, dass wir uns in einer wirklich schlimmen Situation befinden. Denn nach ungefähr 2 Wochen, in denen wir jeden Tag gehofft hatten, dass Anna wieder aufwacht und die Dialyse so gut arbeitet, dass wir endlich von den Ärzten die Botschaft bekommen, dass Anna wieder alleine atmen kann, ist das leider ganz anders gekommen, denn Anna hatte so hohen Blutdruck, dass die Ärzte gesagt haben, dass sie nichts mehr für Anna tun können. Denn Anna würde ins multiple Organversagen rauschen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe gefragt, was meinen Sie mit, Sie können nichts mehr tun?
Und das war der Moment, in dem mir vier Ärzte gegenüberstanden. Ein Kardiologe, ein Nephrologe aus der Erwachsenenabteilung, ein Nephrologe aus der Kinderabteilung und der leitende Arzt der Intensivstation. Und mir gesagt haben, dass ich mich von meinem Kind verabschieden müsste, weil Anna geht. Weil sie das Organversagen nicht mehr aufhalten könnten. Und der Blutdruck, wenn er nicht runtergehen würde, dafür sorgen würde, dass Anna einen Herzstillstand erleidet. Ich konnte das einfach nicht glauben und das war der Moment, in dem ich einfach nicht mehr aufhören konnte zu schreien und einfach nicht mehr aufhören konnte zu brüllen, dass du da bleibst. Ich habe mein Kind angebrüllt und gesagt, du bleibst hier. Ich lasse das nicht zu, ich akzeptiere das nicht. Du bleibst da. Und ich weiß noch, wie meine Lieblingspflegerin, und ich war so dankbar, dass sie in diesem Moment bei mir war. Das war die Maria. Sie hatte so schöne blonde Locken und so eine freundliche Art. Wir haben uns ganz oft unterhalten. Sie hat mir erzählt, dass sie einen Sohn im gleichen Alter wie Anna hat. Einfach bei mir war. Und ich weiß noch so genau, wie ihr auch die Tränen gelaufen sind. Und ich in dem Moment einfach auch verstanden habe, wie ernst diese Situation ist. Aber das hat sich alles so unwirklich angefühlt. Und das hat sich vor allem nicht nach dem Ende angefühlt. Es hat sich einfach angefühlt, als ob Anna jetzt nochmal sehr, sehr deutlich von mir unbedingt hören muss, dass sie jetzt nicht aufgeben darf. Und die Ärzte sind auch die ganze Zeit mit in diesem Zimmer dabei gewesen und haben laut gedacht, haben Möglichkeiten ausgetauscht, was könnte man machen. Und ich hatte auch den einen oder anderen Gedanken laut mit ausgesprochen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss da irgendwie auch was sagen, auch wenn ich natürlich fachlich überhaupt keinen Plan hatte. Aber ich habe mich ernst genommen gefühlt, weil sie auf das, was ich gesagt hatte, auch echt eingegangen sind. Dann haben sie noch ein anderes Medikament ausprobiert. Ich erinnere mich absolut nicht mehr, welches Medikament das gewesen ist. Und es hat gewirkt. Es war auf jeden Fall ein Präparat, um den Blutdruck zu senken. Und es hat einfach gewirkt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Steine mir vom Herzen gefallen sind, wie viele Felsbrocken. Und ich so erleichtert war, dass dieser Blutdruck runtergegangen ist. Und ich einfach dann nichts mehr spüren konnte und irgendwann einfach nur noch, während all diese Ärzte so langsam das Zimmer verlassen hatten, ich dann gefragt hatte, ist Anna jetzt stabil? Sind wir nicht mehr in einem kritischen Zustand? Und die Ärzte das dann auch bestätigt hatten, habe ich Anna zum ersten Mal alleine gelassen auf der Station, wissentlich, dass keiner von uns Eltern dabei ist, weil ich einfach raus musste aus der Situation. Und einige Tage später hatte sich Annas Situation glücklicherweise so stabilisiert, dass wir auch endlich die Botschaft bekommen hatten von den Ärzten, dass Anna wieder selbstständig atmen kann. Und wir selbst auch endlich aufatmen konnten. Anna wurde dann also langsam extubiert. Also das heißt, die Medikamente wurden langsam reduziert, die sie in diesen Zustand des künstlichen Komas versetzt hatten. Und dann wurde sie geweckt und dann wurde sie wieder in die Lage versetzt, alleine zu atmen, weil sie dann extubiert wurde. Während das passiert ist, durfte ich nicht dabei sein. Aber als ich dann endlich aus der Stationsküche gerufen wurde, wo ich so nervös auf und ab gelaufen bin, weil ich so aufgeregt war, endlich wieder meinem Kind in die Augen zu schauen, bin ich so schnell in ihr Zimmer gelaufen. Und die Ärzte standen da noch um sie rum und haben sie bekümmert. Und als sie mir dann Platz gemacht hatten, war das das Schönste, was ich je gehört hatte. Diese kleine, zarte, krächzende Stimme von meiner Tochter, die sich zu mir umgedreht hatte, in ihrem Bett liegend, und dann gesagt hatte, hallo Mama. Und das war so schön, weil ich zu diesem Zeitpunkt oder bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gedacht hätte, auch wenn ich es so sehr gehofft hatte, dass ich je wieder die Stimme meiner Tochter hören werde. Und ich muss sagen, dass mich das bis heute so glücklich macht. Wir hatten noch viele weitere Hürden, die wir nehmen mussten. Das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorbei, aber es war einfach so viel Belohnung für uns, dass Anna endlich wieder ihre Augen aufgemacht hat. Anna musste aber noch sehr stark weiterkämpfen, denn all diese Medikamente haben Spuren in Annas Körper hinterlassen und ja, die mussten so langsam wieder raus. Und so hat das Medikament, das Anna in Narkose im Koma gehalten hat, so eine Art Entzug verursacht, sodass Anna ungefähr 2 Stunden, nachdem sie wach geworden war, in für uns einen richtig harten Entzug gerutscht ist. Also der Papa von Anna und ich, wir haben uns tageweise abgewechselt. Anna hat einfach mehr als 30 Stunden wach verbracht, hat gezittert, gebrabbelt, geschwitzt und gestarrt. Das war auch da wieder ein erneuter, schwieriger Kampf für sie. Und während dieser Zeit wurde sie über die Bauchfell-Dialyse und die Blutwäsche dialysiert. Also Anna und ihr kleiner Körper hatten vor 2 Jahren also ganz schön viel zu arbeiten und zu kämpfen. Ich bewundere mein Kind einfach so sehr für seine Stärke, aber auch meine anderen 3 Kinder sind so stark. Alle 3 Mäuse hatten unglaubliche Angst um ihre Schwester und zwischendurch auch die offenen Ängste geäußert, dass sie glauben, dass ihre Schwester gestorben ist, weil sie sie schon so lange nicht gesehen hatten. Sie durften Anna nicht besuchen, weil die Intensivstation gesperrt ist für Kinder. Die einzige, die hingehen durfte, war Mariella, weil sie einfach schon über 16 gewesen ist. Aber es war einfach auch so schwer für sie zu ertragen, wie ihre Schwester aussieht, dass ich ihr das bewusst nicht antun wollte. Ich habe ihr das Angebot gemacht, wenn auch sehr widerwillig, weil ich so Angst davor hatte, dass Mariella zusammenbricht und so eine Riesenangst davor hatte, dass es das letzte Mal ist, dass Mariella ihre Schwester sieht und sie Anna einfach so in Erinnerung behalten muss. Ja. Aber auch Laura und Ida wollten ihre Schwester unbedingt sehen, weil sie einfach überhaupt kein Bild vor Augen hatten, wie Anna jetzt aussieht. Als ich ihnen sagte, Anna sieht einfach nicht aus wie eure Schwester. Ich kann euch kein Bild zeigen, das kann ich euch nicht antun. Aber die Ärzte und auch die Schwestern auf der Station hatten mir dazu geraten, dass ich den beiden ein Bild zeigen soll. Also habe ich ihnen ein Video gemacht und auch Fotos gemacht, wie Anna aussieht. Und auch von all den Geräten, die um Anna drumherum waren, die Anna dabei helfen sollten, wieder gesund zu werden. Ja. Die Kinder waren alle sehr erschrocken, aber auch erleichtert, weil sie gesehen haben, dass Anna lebt, dass sie atmet, dass sie ihre Augen wieder öffnen kann und auch wieder nach meiner Hand greifen kann. Auch wenn Anna zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht so aussah, wie sie eigentlich sonst immer gewesen ist. Ja. Und da gab es auch diese Momente, in denen ich auch einfach dachte, wenn sich Annas Zustand wieder verschlechtert hatte, das hat sich ja nicht konstant verbessert, das war eine richtige Achterbahnfahrt. Da gab es einfach Momente, in denen die Dialyse nicht richtig funktioniert hatte, weil ihre kleinen Blutgefäße einfach viel zu eng sind für die Blutwäsche. Aber die Bauchfelldialyse durch die Überwässerung in Annas Körper einfach noch nicht gearbeitet hatte. Und Anna einfach so kraftlos war, dass sie so viel geschlafen hat, aber auch so viel geweint hat vor Schmerz, dass ich mein Kind einfach, obwohl ich sie liegen lassen sollte, weil sie sich für die Dialyse so wenig wie möglich in Bewegung befinden sollte, habe ich sie mir einfach auf den Arm genommen und dachte, ich weiß nicht, ob mein Kind lebend von dieser Station kommt, also will ich mein Kind, verdammt noch eins, auf dem Arm halten. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Mit meinem Kind zu kuscheln. Und es hat ihr so gut getan. Sie hatte oft solche Schmerzen, dass sie Morphium bekommen musste. Und zumindest bilde ich mir ein, dass sie ein bisschen länger ohne dieses Morphin durchhalten konnte, weil es ihr einfach gut getan hat, auf dem Arm zu sein, auf meiner Brust zu liegen und zu kuscheln. Ja. Als wir dann endlich in einem Bereich waren, wo alle Maßnahmen gearbeitet haben, alles gegriffen hat und wir stabiler wurden, Anna die Magensonde nicht mehr gebraucht hat, sie wieder festere Nahrung zu sich nehmen durfte, peu à peu. Eine Physiotherapeutin mit ihr Schritt für Schritt wieder üben konnte, wie man Essen runterschluckt und richtig gut und frei atmet. Das sind so Dinge, die der Körper so schnell verlernt, das ist unglaublich. All diese Unterstützung, die Anna bekommen hat, hat ihr so unglaublich gut geholfen, dass sie ja ungefähr eine weitere Woche später, nachdem sie ja wieder extubiert wurde, das Bett wieder verlassen konnte und erste Schritte in ihrem Zimmer machen konnte. Sie war so wackelig auf den Beinen. Aber ja, das war der Moment, in dem wir erfahren haben, dass wir endlich in ein anderes Krankenhaus verlegt werden konnten, das spezialisiert ist auf Kinder mit Nierenleiden. Und das war so ein richtiger Meilenstein. Ich habe mich so gefreut, endlich in dieses andere Krankenhaus zu kommen. Und das war so ein schöner Moment, als Anna an den Händen ihres Papas diesen gefühlt kilometerlangen Krankenhausflur entlang gelaufen ist, mit so tapsigen Schritten, als hätte sie das Laufen erst gelernt und wäre nicht wirklich ungefähr einen Monat zuvor mit ihren Schwestern um die Wette gerannt auf dem Spielplatz, da diesen Flur entlang gegangen ist und all diese Ärzte, die da waren an dem Tag und all die Schwestern und Pfleger, links und rechts standen und sich alle so für uns gefreut haben, dass Anna einfach selbstständig von dieser Station gehen konnte. Ja. Das war ein großer, großer Schritt für uns alle. Der allergrößte Schritt war es aber für Anna, auch wenn es noch nicht das Ende war. Als wir dann in dem anderen Krankenhaus angekommen waren, wurden wir über weitere 4 Wochen ungefähr auf unsere Dialyse eingestellt. Es wurde außerdem noch eine Biopsie gemacht von Annas Nieren, um herauszufinden, wie wir weiter therapieren. Und ja, diese Biopsie hatte uns aber gezeigt, dass Annas Nieren abgestorben sind. Ich hatte auch schon das Gefühl, wir werden diese Dialyse nicht mehr los. Ich weiß noch, wie ich, als Anna, der Bauchfellkatheter, damals operativ belegt wurde, habe ich mich zu dem Zeitpunkt gefragt, ja, wie lange muss das Teil denn jetzt da drin bleiben? Anna hat den Katheter immer noch. Und was der Arzt mir mit dem Biopsieergebnis damals auch sagen wollte, war, ihr Kind braucht eine neue Niere. Ihr Kind braucht eine Organspende. Ich bin, seit ich volljährig bin, gelistete Organspenderin. Meine älteste Tochter Mariella und ich hatten uns in dem Jahr, in dem Anna selbst Organbedarf entwickelt hat, noch gemeinsam das Organspendetattoo stechen lassen, weil uns dieses Zeichen, diese Botschaft sehr wichtig ist. Und ja, oft haben wir uns auch über das Thema unterhalten. Ich verlinke euch auch gerne mal eine Folge, in der wir uns konkret zu dem Thema Organspende austauschen und auch wie die Papas meiner Kinder und ich uns zu diesem Thema auch abgestimmt haben. Wenn wir mal in diese Situation kommen sollten, dass unsere Kinder selbst Organspender werden könnten. Niemals hätten wir gedacht, dass wir selbst Organbedarf entwickeln werden. So habe ich das nie gesehen. Ja, und da stand ich nun und dachte, wow, okay, was bedeutet das jetzt? Umgekehrt wüsste ich natürlich, was es bedeutet, eine Spende freizugeben. Also, dass man für sich selbst diese Entscheidung trifft und an bestimmter Stelle festhält oder für seine Angehörigen, für die man verantwortlich ist. Potenziell auch für seine Kinder. Ich für meine Kinder. Aber ich habe umgekehrt überhaupt keine Ahnung gehabt, was wir jetzt machen müssen, um Organspendeempfänger zu werden. Ja, das war ein sehr langer Weg, den wir dann auch gegangen sind, aber auch unfassbar schnell gegangen sind. Das war September, als wir erfahren hatten, dass wir diesen Bedarf haben, dass wir ein Spenderorgan, eine neue Niere für Anna benötigen werden. Und im November saßen wir in unserer Transplantationsklinik und wurden aktiv geschaltet für die Organspende. Aktiv auf der Warteliste und stehen dort heute noch drauf und warten entweder auf eine postmortale Organspende und gleichzeitig warten wir darauf, dass Anna stabil genug ist, um endlich ihre Lebensspende zu erhalten, die ich ihr leisten möchte. Denn während wir diese Voruntersuchungen durchgeführt haben, hatten wir auch parallel abgeklärt und Informationen darüber bekommen, dass es neben der postmortalen, also der verstorbenen Spende, auch möglich ist, eine Lebensspende zu erhalten. Und die ist möglich, durch Verwandte ersten oder zweiten Grades zu leisten. Annas Vater und ich haben uns dann beide auch parallel darüber informiert, unter welchen Bedingungen wir eine solche Lebensspende leisten können und haben uns nun dafür entschieden, dass Anna ihre erste Lebensspende durch mich erhält, weil es da natürlich ganz viele verschiedene Parameter gibt, die es zu beachten gilt, von denen ich euch auch sehr gerne in einer der nächsten Folgen erzählen werde. Aber das führt jetzt hier zu weit. Genau. Und auf diesem Tag, wo endlich diese Lebensspende erfolgen kann, fiebern wir schon seit der Listung hin, seit auch klar ist, dass die Lebensspende durch mich erfolgen kann. Und worauf wir da tatsächlich noch warten, ist, dass Anna ein bisschen größer wird. Denn Menschen mit Nierenversagen, deren Nieren nicht mehr arbeiten, man spricht von Nierenversagen im 5. Stadium. Auch das erkläre ich euch sehr gerne in einer der nächsten Folgen mal, wenn ihr dazu Näheres wissen wollt. Ja, und dieser Tag, an dem ich Anna endlich die Lebensspende leisten kann, fiebere ich schon so sehr hin. Wir alle freuen uns schon sehr drauf, ganz besonders Anna. Denn ja, Anna bekommt aktuell sehr viele Neins und hat sehr viele Einschränkungen, die sie hinnehmen muss. Natürlich ist es noch schwieriger, weil die Maus einfach sieht, wie normal ihre Geschwister leben dürfen, wobei die auch ganz, ganz tapfer sind und ja, einfach all diese Einschränkungen, die Anna hat, überwiegend mittragen. Das sind Ess- und Trinkeinschränkungen bzw. Beschränkungen. Und diejenigen von euch, die sich vielleicht ein bisschen auskennen, weil sie selber mit dem Thema zu tun haben, das, worauf man da besonders achten muss, sind Phosphat- und kaliumarme Ernährung. Und manche nierenkranke Menschen haben auch Trinkmengenbeschränkungen. In Annas Fall ist das so, dass sie derzeit nicht mehr als 600 Milliliter am Tag an Flüssigkeit zu sich nehmen darf. Das ist, wenn man bedenkt, dass jetzt auch aktuell Sommer ist. Zum Glück für Anna ist dieser Sommer nicht ultra heiß. Aber es fällt ihr dennoch sehr, sehr schwer, in dieser Range zu bleiben. Also nicht mehr als 600 Milliliter Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und da muss man natürlich auch bedenken, Flüssigkeit ist ja nicht gleich Flüssigkeit, also 600 Milliliter Wasser in den Messbecher gekippt, sondern auch Trauben, Melone, Gurke, das sind alles Lebensmittel, die einen, ja, messpflichtigen Flüssigkeitsanteil in sich tragen. Die Dialyse kann leider nicht mehr herausfiltern aus ihrem Körper, obwohl sie 18 Stunden am Tag Dialyse erhält. Also 12 Stunden an einem Gerät über Nacht. Und dann ist sie an so einer manuellen Dialyse, zeige ich euch auch sehr gerne einfach mal bei Gelegenheit, da ist sie dann an so einer manuellen Dialyse angestöpselt für eine Stunde ungefähr, bis da ein manueller Auslauf und Einlauf stattgefunden hat. Und diese weiteren 5 Stunden ist sie unter dieser erhöhten Füllmenge von 500 Millilitern, wo man dann natürlich auch merkt, wie viel schneller sie erschöpft ist und wie viel weniger Kraft sie dann auch einfach hat. Deswegen zählen wir diese 5 Stunden zur Dialysezeit mit dazu, weil sie einfach stark eingeschränkt ist dadurch. Ja, trotzdem ist sie ein so lebensfroher Mensch und ich freue mich so sehr zu sehen, wie sie mit ihren Geschwistern lacht, schreit, streitet, tobt und auch mit mir einfach total in den Konflikt reingeht manchmal. Also ihr braucht nicht zu glauben, dass sie das akzeptiert, wenn sie weiß, dass wir Salami oder Mortadella-Wurst im Kühlschrank haben. Wenn ich ihr sage, Anna, du darfst maximal eine Scheibe am Tag davon essen, wenn es gut läuft. Wenn deine Blutwerte, die wir jede Woche kontrollieren müssen, in deinem Nierenzentrum schlecht aussehen, dann darfst du das gar nicht essen bis zur nächsten Blutentnahme. Die geht da schon heimlich dran, die findet ihre Wege. Also das ist schon echt zum Teil sehr, sehr trickreich, wie sie da an ihre Wünsche rankommt. Natürlich versteht sie das nur bedingt, dass sie das nicht darf. Wobei ich, wenn ich so drüber nachdenke, sie versteht es schon sehr, sehr gut, warum sie das nicht darf. Sie erklärt auch sehr selbstständig, dass sie Nierenprobleme hat und ganz bald eine neue Niere von mir bekommt und dann endlich wieder ganz viel Salami, Wurst und Pommes essen darf. Das sind nämlich die Dinge, auf die sie am allerstärksten verzichten soll. Das macht sie auch sehr, sehr gut, aber es fällt ihr nicht immer leicht. Und wenn ich eins von Anna und ihren Geschwistern gelernt habe, ist, wie schön es ist, dankbar zu sein und wie wichtig es ist, sich auf die richtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Ich freue mich so sehr, dass ich einfach beobachten darf, wie meine Kinder noch miteinander glücklich sind und streiten können. Und auch einfach streiten, als wären sie ganz normale Geschwister, wo ihre drei Schwestern Anna auch einfach mal in den Kopf werfen, was für eine blöde Schwester sie ist. Und sie umgekehrt mir auch manchmal sagt, was für eine doofe Mama ich bin. Ich meine, wer von uns Eltern kennt das nicht? Das hören wir doch alltäglich. Und wie oft war ich in der Vergangenheit genervt darüber, zu hören und zu sehen, wie sich meine Kinder streiten. Aber vor dem Hintergrund empfinde ich das als gar nicht mehr so schlimm. Und ich freue mich einfach so sehr, das noch die nächsten 10 Jahre mindestens zu sehen. Und ja, ich hoffe auch, dass wir dann ganz bald eine Friedenspommes alle zusammen essen können und uns dann mal wieder beruhigen dürfen. Ja, aber weil das Leben nicht nur voller schlechter Momente ist und wir auch alle, wie ich euch erzählt habe, sehr, sehr glücklich darüber sind, dass es jetzt so ist, wie es ist, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Aber ich kann euch auf jeden Fall noch von einer ultra schönen Nachricht berichten, weil nämlich nicht immer alles blöd und schlecht im Leben ist. Und zwar, wir erwarten Nachwuchs. Und wer das genau sein wird und wann genau das passiert, oder ungefähr, erzähle ich euch total gerne in der nächsten Folge und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und weil wir jetzt so viel über Wurst und Pommes erzählt haben, werde ich jetzt erstmal was essen gehen und ja, wünsche euch, falls ihr das Gleiche tut, einen guten Appetit. Und bis bald. Ich freue mich, ihr Lieben. Tschüss.